Richtig schön. Ich durfte letzten Sonntag in Stuttgart sein. Johannes Schneider, unser Leiter der Ekklesiakirchen, hat Simon Garrecht, oder wir beide haben Simon Garrecht quasi zum Pastor ordiniert. Und das verdient, glaube ich, auch einen Applaus. Es ist schön zu sehen, wie Kinder aus dieser Gemeinde groß werden und wie Gott auch Menschen hinzuführt, die gar nicht hier als Babys hergekommen sind, so wie ein Gary. Er kam mit Zweifeln und hat viele, viele Antworten bekommen. Und heute kann er so tolle Antworten selber geben. Und sein Herz ist geeicht darauf, Gott zu dienen. Simon Garrecht, du bist jetzt Pastor in der Mosaik-Family. Wir feiern dich. Wollen wir das nochmal tun hier? Genau, richtig schön. Und ich bin so dankbar auch für unsere Nachwuchskräfte, die jetzt im theologischen Seminar sind. Eine Alessa lässt sich ausbilden zur Pastorin und ein Simon Janicek in Pforzheim hat auch Bock auf uns. Das ist auch richtig schön. Und ich bin so gespannt auf die jungen Pastoren und Pastorinnen, die wir vielleicht noch gar nicht wagen auszusprechen. Aber ich werde heute eine sehr persönliche Predigt halten. Wir sind ja unterwegs in dieser Reihe Mental Health. Wie geht es dir? Und zumindest hier in Ulm hatten wir zwei, glaube ich, sehr, sehr starke Predigten. Danke für eure Offenheit, Pia und auch Austin. Ich feiere das. Und ich dachte, nachdem sie die Latte so hochgelegt haben, kann ich ja nicht nur im Allgemeinen bleiben, muss ich auch irgendwo persönlich werden. Und das Persönliche in meinem Leben ist, dass ich schon als kleines Kind wusste, dass ich eines Tages Pastor werden würde. Und als Teenager tickte mein Herz als Pastor. Und wenn ich ehrlich bin, irgendwann werde ich nicht mehr auf der Bühne stehen, weil es einfach nur ein Abglanz ist von dem, was mich als starker Mann heute ausmacht. Und ich hoffe, dass ich selber so klug bin und dass mein Umfeld mich davor bewahrt. Aber im Herzen werde ich immer noch Pastor sein. Was ist ein Pastor? Ein Pastor ist ein Mensch, der eine Sehnsucht hat, dass das Reich Gottes vorangeht. Eine Sehnsucht hat, dass Menschen auf dem Weg Gottes sind. Er ist ein Hirte für andere Menschen. Und ich möchte heute genau dieses Thema aufgreifen, über Gesundheit sprechen. Mein Thema heißt gesund sein bzw. gesund werden. Und eigentlich hatte ich mir selbst ein anderes Thema gestellt und bei der Vorbereitung bin ich über einen Vers hängen oder an einem Vers hängen geblieben. Und dieser Vers ist so groß geworden und ich war so dankbar, dass ich nächsten Sonntag hier nochmal predigen darf. Teil 2 kommt also nächsten Sonntag. So, heute möchte ich über den ersten Teil sprechen und da geht es ganz stark um diesen Gedanken gesund sein. Gesund sein. Du und ich, wir wurden von Gott geschaffen. Nicht, dass wir immer krank sind, sondern dass wir gesund sind. Das ist meine absolute Überzeugung. Als Gott Adam und Eva geschaffen hat, da waren sie ohne Fehl, ohne Tadel, ohne Krankheit. Sie waren gesund. Und ich glaube, dass wir, und das sehen wir im Leben von Jesus, aber das sehen wir auch im Alten Testament, immer wieder neu genau diese heilende Kraft Gottes erleben dürfen. Gott möchte nicht, dass wir ein Leben lang, das gilt so ganz allgemein, die Ausnahme bestätigt die Regel, ein Leben lang krank sind, sondern dass wir gesund sind. Und es hört sich, glaube ich, erstmal gut an. Die meisten werden innerlich sagen, ja, kann ich auch so sehen. Und wie gesagt, ich möchte über einen Vers predigen, da bin ich einfach drüber gestolpert. Ich kenne den seit vielen Jahren und er ist mir auch ein wichtiges Bild, aber bei diesem Vers bin ich einfach hängen geblieben. Und zwar lautet er, junge Männer straucheln und fallen. Junge Männer straucheln und fallen. Aber die auf den Herrn harren oder auf den Herrn hoffen, bekommen neue Kraft. Und ich dachte mir, wir sehen in diesem einen kleinen Vers zwei Big Points, die wir eigentlich in der ganzen Bibel sehen und kondensiert auf dieses Thema, wie geht es dir, bleiben immer diese zwei Themen übrig. Es bleibt eine Aussage, die eher nüchtern, schon fast ernüchternd, man würde schon sagen pessimistisch ist, nämlich Scheitern gehört zum Leben. Wer feiert diese Aussage? Ich will euch sagen, das ist die Wahrheit deines und meines Lebens. Ich wurde schon enttäuscht und ich habe schon enttäuscht. Ich war schon krank und ich habe schon Traurigkeiten, inneren Schmerz erlebt. Ich bin schon gefallen und zwar in vielen Bereichen meines Lebens. Leid, Krankheit, Schmerz, innerer Schmerz, Enttäuschung, das Gefühl, verraten worden zu sein. Das Gefühl, deinen eigenen Ansprüchen nicht zu genügen, es nicht geschafft zu haben, den Wunsch, die 1 zu schreiben und doch mit der 6 nach Hause zu kommen. Wer kennt das? Das Leben ist nicht nur schön. Wisst ihr, in Offenbarung lesen wir einen Vers und ich feiere diesen Vers. Da heißt es, und Gott wird abwischen all ihre Tränen. Halleluja, Gott wird abwischen all ihre Tränen und kein Leid und kein Schmerz und der Tod wird nicht mehr sein. Aber das spricht vom Himmel. Die Realität ist, wir werden alle sterben. Und die Realität ist, du und ich, wir haben Tränen. Manche haben wir wirklich geheult, andere kaschieren wir, aber unsere Seele weint. Weil wir getroffen sind von der Ungerechtigkeit in dieser Welt. Weil wir getroffen sind von der Ungerechtigkeit, die wir wahrnehmen in unserem eigenen Leben, in unserem Umfeld. Oder dein eigenes Kind wird gemobbt. Spätestens dann weinst du innerlich und hörst eigentlich gar nicht auf zu weinen, weil es dich berührt. Und wisst ihr, es ist rein Zufall. Du landest in einer Klasse und kommst an, alle mögen dich. Du findest Freunde und die Lehrerin sind nett. Und dasselbe Kind landet irgendwo und findet nicht Freunde, sondern ist einsam und am Ende sogar ausgegrenzt, vielleicht sogar gemobbt. Ich las eine Statistik, dass in Deutschland 17 Millionen Menschen gemobbt werden. 17 Millionen, das heißt, du zählst auf 5 und jeder Fünfte erlebt in irgendeiner Art und Weise Mobbing in der Arbeitsstelle, Cybermobbing, Mobbing wo auch immer und erlebt es mal. Ich wurde noch nie gemobbt. Und obwohl ich noch nie gemobbt wurde, allein sich da reinzudenken, löst bei mir inneren Schmerz aus, wo ich denke, oh, das Leben ist nicht nur schön. Jünglinge straucheln, ermüden und ermatten und junge Männer straucheln und stürzen. Ich feiere Gott und ich feiere die Bibel, weil Gott und die Bibel so ehrlicher ist, so viel ehrlicher als viele Prediger. Viele Prediger münzen sich auf irgendwelche Rosinen auf der Torte, statt die ganze Torte zu sehen. Diese Aussage steht in Jesaja Kapitel 40. Und wer Jesaja Kapitel 40 kennt, der weiß, dass es eines der schönsten Kapitel der Bibel ist. Es geht um diesen großen Gott, der zu uns Menschen kommt. Es geht um diesen Ewigen, der niemals schläft, der niemals müde ist, der nie ermattet, dessen Verstand unergründlich ist. Wisst ihr, Gott sieht nicht nur weiter und mehr, sondern Gott weiß alles. Er kennt die verborgenen Beweggründe deines Herzens, die du selber nicht kennst. Gott kennt sie. Er kennt die Gedanken, die noch kein Mensch je gehört hat von dir. Gott kennt sie. Unergründlich ist sein Verstand. Er ist der Andersartige. Letzten Sonntag hat mein Bruder genau über diesen Andersartigen gesprochen. Und es hat ein Bild von Gottesfurcht in uns ausgelöst. Am Tag davor durfte ich einen ganz alten Prediger, Werner Kniesel, ich schätze mal knapp 80 Jahre alt, hören. Und wisst ihr, dieser Mann hat nicht so gesprochen wie ich, so schnell und temperamentvoll. Aber seine Worte waren weise Worte. Du hast ihm zugehört und du merktest, da kommt Lebensweisheit an. Es hat mein Herz bewegt. Junge Männer straucheln und fallen. Und jetzt kann ich über müde sein reden. Wer ist nicht mal müde? Wer war schon mal müde hier? Darf ich mal fragen? Wer kennt es? Hey, ich bin jeden Tag müde, wenn ich ehrlich bin. Am Ende des Tages ist mein Körper müde und alles in mir sagt, gönn dir doch ein bisschen Schlaf. Und als junger Mensch kämpfst du gegen den Schlaf an und Müdigkeit an. Und wenn du ein bisschen klüger geworden bist, merkst du, Schlaf tut dir gut. Und du umarmst den Schlaf und freust dich, dass du morgens aufwachst und wieder neue Energie hast. Ich dachte, ich erzähle euch eine persönliche Geschichte. Es ist etwa 20 Jahre alt her, als wir gemeinsam, meine Frau und ich, unterwegs waren. Wir waren für 2 Wochen auf einer Theatertournee, Morgendämmerung über dem Paradies. Ich war damals schon in Verantwortung, man hat mich ganz früh da hineingeführt. Und ich habe in meiner Frau Talente gesehen und diese Talente nicht losgetreten, sondern ja freigesetzt im Sinne, mach doch mal. Dieses Vorrecht hatte ich, wir waren noch gar nicht zusammen. Da habe ich gesagt, Pia, ich glaube, du kannst es. Schreib doch mal ein abendfüllendes Theaterstück. Warum ich das glaubte, wusste ich gar nicht. Ich habe das einfach gesehen und sie hat eine ganze Reihe von diesen Stücken geschrieben. Sie waren richtig, richtig gut. Und dann hatten wir ein großes Stück im Sommercamp. Die Uraufführung war hier in Ulm. Morgendämmerung über dem Paradies. Und es hat so eingeschlagen, dass ich sagte, eigentlich sollten wir mit diesem Stück auf Tournee gehen. Und im nächsten Jahr waren wir unterwegs. Ich war 26 Jahre alt, meine Frau genauso. Sie war neuschwanger oder frischschwanger zum ersten Mal. Ihr war kotzübel und wir waren 2 Wochen unterwegs. Und ob ihr es glaubt oder nicht, nach 2 Wochen war ich so platt wie ein Pfannkuchen. Es brauchte nur zwei Wochen Theatertournee, wo wir gefühlt alles gemacht haben, von Regie, die Pia geführt haben, über die Gesamtverantwortung, die ich getragen habe, über Planung, wie kommen wir von A nach B mit Autos, mit Bussen, mit der Bahn, mit 50 Mann unterwegs, von einem Ort zum anderen. Und wer mich kennt, der weiß, Straßeneinsätze war mir und ist mir ganz wichtig. Also haben wir uns nicht nur fokussiert auf den Abend, sondern gleichzeitig dafür gesorgt, dass Werbung lief in der Stadt. Wir haben so viel gewollt. Wir waren in Köln, in Langenfeld, in Menden und der Höhepunkt war in Bielefeld. Mein Freund Markus Merck hat damals eine Halle gemietet und die Halle war voll. Es war ein genialer Erfolg. Aber ratet mal, wer an diesem Abend nicht da war. Pia und David. Es brauchte zwei Wochen, dass wir nicht mehr konnten, dass es uns förmlich aus den Schuhen gestohlen hat, dass wir nicht mehr, einfach körperlich nicht mehr konnten. Müde sein ist eine Sache. Nach müde kommt matt. Wer kennt es, dass er gelernt hat für eine Prüfung, 3 Monate lang, für deine Medizinerprüfung, egal welche Prüfung, wo du gesagt hast, da werde ich gut sein. Und du warst fokussiert 3 Monate lang. Vielleicht sogar länger. Ich weiß von einigen von euch, ein ganzes Leben, aber manchmal schon mehr als 3 Monate. Und dann kommt diese Prüfung und dann willst du kein Buch mehr sehen, oder? Dann willst du nichts mehr hören, nichts mehr sehen, sondern du willst einfach nur regenerieren. Als wir umgezogen sind, und ich glaube, da spreche ich ja von vielen hier. Wie viele von euch, ihr seid schon umgezogen? Und wenn du als Familie umziehst, die Banyaks sind gerade umgezogen mit 4 Kindern, dann weiß man, das tut man nicht an einem Tag, sondern es sind Wochen und Monate und dann renovierst du oder baust du und nach dieser intensiven Phase bist du fertig, bist du matt, da willst du keinen Hammer mehr sehen. Wer kennt dieses Gefühl? Ist hier jemand, der dieses Gefühl kennt? Ich merke, viele sind noch vor diesem Status. Also ich kenne dieses Gefühl, dass man einfach nicht mehr kann. So, wir merken, Gebrochenheit, Müdigkeit, Schwachheit, Krankheit gehört zum Leben dazu. Manche Menschen verlieren ihr Leben, weil sie müde fahren. Wie oft bin ich schon müde gefahren und es war vielleicht ein Wunder Gottes, dass ich angekommen bin. Es war nicht nur meine Kraft, man denkt, man schafft es schon, aber man ist ja fast da. Ihr kennt es alle und manchmal geht es schief. So, welche Sünde hast du begangen? Eigentlich gar nichts, aber die Müdigkeit hat dich im wahrsten Sinne des Wortes übermannt und du konntest nicht mehr. Gerade dieser Freund, der mich relativ gut kennt, wir waren gemeinsam in der Bibelschule, Klassenkameraden, WG-Kameraden, wohnten 2,5 Jahre im selben Zimmer. Der sagte, David, alle Welt redet von Burnout, waren gemeinsam auf einem Kongress, da ging es auch um Burnout. Und er sagte, wenn irgendjemand prädestiniert ist für Burnout, dann du. Kennt ihr solche Sätze, die hörst und denkst, wie bitte? Was? Was willst du gerade? Aber dieser Satz fiel auf gutem Boden, denn ich dachte, Markus kennt mich. Der weiß, dass ich, während ich studiert habe, ähnlich wie die anderen Bibelschüler, am Wochenende immer hoch und runter gefahren bin. Mein Freitag war voll, mein Samstag war voll, mein Sonntag war voll. Der weiß, dass ich vom Typus bin, ich rette die Welt. Ich gebe mein Bestes. Warum? Weil ich so sehr Interesse habe, dass viele Menschen in den Himmel kommen. Der weiß, dass ich glaube daran, dass du die Lösung bist, dass ich die Lösung bin, dass unser Tun nicht egal ist. Und das bedeutet, ich bin gefährdet. Gefährdet zu überdrehen. Und das hat mich zum Nachdenken gebracht. Und ich habe für mein Leben ein paar Schutzmechanismen eingebaut. Das erste ist, dass ich im Urlaub ganz bewusst darüber nachdenke, Gott, in welcher Phase stehe ich gerade? Was muss groß werden? Was muss klein werden? Und dass ich nach Hause gehe und bereit bin, Dinge zu verändern in meinem Leben. Das zweite ist, dass ich, obwohl ich als Pastor eigentlich immer verfügbar sein dürfte, ich entschieden habe, ich bin nicht Gott, ich bin nicht immer erreichbar. Ich lebe in einem bestimmten Rhythmus. Dienstag ist mein Bürotag. Ich liebe meinen Dienstag. Aber ich liebe es, am Mittwoch mein Handy auszuschalten und die nächste Predigt vorbereiten zu dürfen. Ich brauche einen bestimmten Rhythmus. Dieser Rhythmus tut uns gut. Gott lebte und Gott lebt in einem Rhythmus. Und wenn Gott darin lebt, wer sind wir, dass wir ohne Rhythmus sind? Dieser Rhythmus schafft eine gewisse Priorisierung. Es gibt Must-Haves und es gibt Nice-to-Haves. Und dann habe ich für mich entschieden, ich konzentriere mich auf meine Stärken. Gott hat in deinem Leben viele Gaben gegeben und manches, was du nicht so gut kannst. Und jetzt kannst du dein Leben lang an den Punkten arbeiten, wo du nicht so gut bist. Oder du fängst an, in den Punkten unterwegs zu sein, wo du stark bist. Ich habe für mich entschieden, ich möchte meine Stärken stärken. Und ich möchte in diesem Bereich unterwegs sein. Das führt zu vielen Erfolgserlebnissen und das tut meiner Seele gut. Wisst ihr, wenn ich von Misserfolg zu Misserfolg gehe, ist mein innerer Akku irgendwann mal leer. Gehe ich aber von Erfolg zu Erfolg regeneriert sich dieser innere Akku. Ich habe mich, wie gesagt, entschieden, von meinen Stärken zu leben. Ich habe mich auch entschieden, Menschen zu enttäuschen. Und das als Mensch, der ich eigentlich gar nicht gerne Menschen enttäusche. Ich möchte gerne angenommen sein, gerne geliebt werden. Und wenn du Menschen enttäuscht, dann geht der Daumen eher runter. Aber ich habe ganz bewusst entschieden, ich kann nicht anders, als auch Menschen zu enttäuschen. Warum? Weil ich nicht Gott bin. Ich bin nicht Gott. Es gibt einen Punkt, wo ich nicht verfügbar bin. Am Anfang der Woche merke ich, hey, diese Woche kann ich gar nicht leben. Sie ist too much. Da gibt es nicht nur geplante Termine, sondern viel Ungeplantes. Und dann muss ich eventuell jemand sagen, sorry, das Gespräch, was Sie angesetzt haben für Donnerstag, muss ich leider um eine Woche verschieben. Warum? Weil ich glaube, es ist gut, dass ich nicht nur eine Woche gesund bin, sondern ein Jahr, ein Jahrzehnt, ein Leben lang. Müdigkeit umarme ich ganz bewusst als Schutz für mein Leben. Ich sage nicht, scheiße, jetzt bin ich schon wieder müde, sondern ich sage, hey, mein Körper sagt, es reicht, du hast lang genug gearbeitet für diesen Tag. Oder vielleicht hast du eine körperliche Krankheit und jetzt kannst du dich darüber aufregen oder wertest diese Krankheit, die du körperlich hast, als ein Zeichen deiner Seele, dass deine Seele sagt, hey, es reicht, du bist überlastet, mach mal ein bisschen langsamer. Hier sagt die Bibel, Jünglinge straucheln, ermüden und ermatten. Und junge Männer straucheln und stürzen. Wir merken, die Verse, das Bild, das hier gemalt wird, ist alles andere als nur schön. Ich möchte diese Verse so ein bisschen im Zusammenhang nochmal lesen, weil ich das gerade umgestellt habe. Suche ich das mal hier. Jesaja Kapitel 40. Warum sagst du Jakob und sprichst du Israel? Mein Weg ist verborgen vor dem Herrn. Meinem Gott entgeht mein Recht. Hast du es nicht erkannt oder hast du es nicht gehört? Ein ewiger Gott ist der Herr, der Schöpfer der Enden der Erde. Wer ist ewig? Gott, der Herr. Er ist der Schöpfer der Enden der Erde. Er ermüdet nicht und ermattet nicht. Wer ermüdet, wir ermüden. Jeder einzelne von uns. Wer ermüdet nicht? Er ermüdet nicht und ermattet nicht. Unergründlich ist seine Einsicht. Meine Einsicht ist ergründlich. Sie ist begrenzt, aber seine Einsicht ist Gott sei Dank unergründlich. Er gibt dem Müden Kraft und dem Ohnmächtigen mehrt er die Stärke. Gesund sein, gesund werden. Er gibt dem Müden Kraft und dem Ohnmächtigen mehrt er die Stärke. Wisst ihr, ich bin nicht gerne ohnmächtig. Und wenn ich ehrlich bin, war ich noch nie ganz ohnmächtig in meinem Leben, aber kurz davor. Und wisst ihr, egal ob du kurz davor oder kurz danach bist, das ist die Realität unseres Lebens. Aber dann lesen wir, er gibt uns neue Kraft. Jünglinge strauchen, ermüden und ermatten und junge Männer straucheln und stürzen. Aber die auf den Herrn hoffen, gewinnen neue Kraft. Sie heben sich, wie schwingen empor wie Adler. Sie laufen und ermatten nicht, sie gehen und ermüden nicht. Das ist der große Zusammenhang. Er ist eigentlich noch viel größer, aber diese vier Verse werden uns diesen Sonntag und nächsten Sonntag ein wenig begleiten. Und was diese Verse zeigen ist, Müdigkeit, Schwachheit gehört zum Leben dazu. Amen. So ist es. Und was diese Verse auch zeigen, es gibt einen Gott, der uns neue Kraft schenkt. Und wir werden nächsten Sonntag ganz stark auf diese neue Kraft fokussieren. Wie gewinnen wir diese neue Kraft? Und heute möchte ich diese Frage stellen, wie behalten wir aber Gesundheit? Wie leben wir so, dass wir nicht überdrehen? Wie leben wir so, dass wir, wenn möglich, nicht in einen Burnout hineinrutschen? Und wenn wir dann doch sind, preis dem Herrn, ist Gott da. Halleluja. Aber wisst ihr, am Ende meines Lebens will ich diesen guten Lauf gelaufen sein in allen Bereichen meines Lebens. Ich habe nicht vor zu scheitern. Ich habe nicht vor zu fallen. Und die Frage ist, was bewahrt meine innere Gesundheit? Ein Arzt sagte zu mir, David, dein Leben und das Leben deiner Kinder besteht aus verschiedenen Bereichen. Säulen in deinem Leben, die quasi euer Leben ausmachen. Dazu gehört die Beziehung zu den Eltern als Kind, die Geschwister, die Schule, die Freunden, die Hobbys. Und wenn eine Säule ins Wanken gerät, bricht noch nicht das ganze System zusammen. Selbst wenn zwei Säulen ins Wanken geraten, bricht das System noch nicht unbedingt zusammen. Aber wir merken, wir brauchen Stützen im Leben, ganz konkret. Und mir war, um das ganz allgemein zu halten, will ich euch eine einfache Definition geben, die, glaube ich, sehr entscheidend ist für dein und für mein Leben. Mein Leben besteht zuallererst aus meinem Sein, aus meiner Identität. Und ich werde heute ganz viel über Identität sprechen, denn ich glaube, wenn du das richtig definierst, dann wirst du ganz weit kommen. Und nach dieser Identität kommt aus dieser Beziehung, aus dieser Identität kommt gelebte Beziehung. So, es ist ein Ausdruck meiner Identität, dass ich Beziehungen lebe. Aber ich muss sie auch leben. Und aus diesem Ausdruck kommt die nächste Ebene, nämlich meine konkrete Aufgabe oder meine Arbeit. Und wir merken, alle drei Ebenen, ich werde sie euch vor Augen führen, sind wichtig. Fangen wir bei der wichtigsten Ebene an. Wer bin ich? Wer bist du? Vielleicht bist du 17 Jahre alt, ein junges, hübsches Mädchen. Du stehst kurz vorm Abi. Du hast Eltern. Du bist vielleicht zum ersten Mal frisch verliebt und Schmetterlinge sind in dir und du träumst von der großen Liebe und du spürst die großen Liebe, dann bist du das momentan zum bestimmten Grad. In meinem Leben, und ich dachte, ich werde jetzt persönlich, ich erkläre euch mal, wer ich bin. Es beginnt bei einer Aussage und bei fast allen Aussagen könnt ihr einfach sagen, so ist bei mir auch. Ich bin zuallererst mal ein Geschöpf. Ich bin nicht der Schöpfer und du auch nicht. Das bedeutet, wir sind am Ende des Tages nicht so wichtig. Und das ist wichtig. Denn die Menschen, die glauben, dass sie Gott sind, die überdrehen, die geraten irgendwann mal irgendwo hin. Keiner von uns ist Gott, sondern wir sind Schöpfung. Und derjenige, der uns geschaffen hat, der hat sich offenbart. Wir sind nicht die Schöpfung von irgendjemand, sondern zweiter Gedanke ist, wir sind sein Geschöpf. Ich bin nicht nur ein Geschöpf, sondern ich bin das Geschöpf. Ich bin der Gedanke von Yahweh. Ich bin sein Geschöpf. Ich bin der Gedanke von Jesus Christus. Er hat mich erschaffen. Dieser Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, er hat mich erdacht. Er hat mich geformt. Er hat mich erschaffen. Sein Gedanke bin ich. Er hat mich geliebt, bevor ich war. Und dasselbe gilt für dich. Ich bin sein Geschöpf und alles mag man mir nehmen. Ich weiß immer noch, es gibt einen Schöpfer und es gibt meinen Schöpfer. Und dieser Schöpfer hat sich offenbart in Jesus. Aber schon im Alten Testament hat er sich offenbart. Er stellt sich vor und sagt, ich bin, der ich bin. Das ganze Alte Testament ist nichts anderes, als dass dieser Gott ab Stunde Null, ab der Schöpfung, mit der Schöpfung beteiligt sein will. Warum? Weil der Mensch für ihn geschaffen worden ist. Er hat nicht nur den Menschen geschaffen, sagt, macht mal, sondern er hat Adam und Eva geschaffen, einerseits für sie und andererseits in erster Linie für sich selber. Und er kam des Abends und er sprach mit den Menschen. Da war diese Liebesbeziehung. Gott hat dich und mich, unser Schöpfer, hat uns geschaffen für eine Liebes-Lebensbeziehung zu ihm. Er hat einen Plan für unser Leben. Und weil er einen Plan für unser Leben hat, ist es so wichtig, dass ich genau diese Frage stelle. Und er ist der Ewige, er ist der Allwissende, er ist derjenige, der niemals müde wird. Ich werde müde, Gott wird nicht müde. Ich weiß nicht alles, Gott weiß alles. Ich bin nicht die Liebe, Gott ist die Liebe. Gott ist so anders. Und dieser Gott ist mein Gott. Amen. Ist er dein Gott? Wer bist du? Junge Dame, wer bist du? Junges Kind, wer bist du? Wisst ihr, und das wusste ich, als ich ein kleines Kind war. Ich wusste, es gibt Gott. Und ich wusste, er ist mein Gott. Halleluja. Dann bin ich Kind. Ich bin nicht zufällig auf diese Welt gekommen, sondern ich bin als ein Produkt der Liebesbeziehung meiner Eltern auf diese Welt gekommen. Gezeugt von ganz konkreten Menschen, von einem Mann namens Peter, wir haben hier Bilder, dürft gerne zeigen, von einem Mann namens Peter, von einer Frau namens Ursula, das sind meine Eltern. Die haben sich geliebt und aus Konsequenz daraus bin ich entstanden als ein mini kleines Würmlein erstmal, aber gleichzeitig als Gedanke Gottes. Als ich in diese Welt hineingeboren wurde, nach der Geburt, sah ich, oh, da gibt es bereits jemanden. Es gibt einen großen Bruder namens Johannes, 2,5 Jahre älter, aber er war schon da. Ich war nicht allein. Und wenig später kam meine kleine Schwester und wir waren zu dritt. Und dann ist meine Mutter gestorben und mein Vater hat nochmal geheiratet. Und aus dieser Liebesbeziehung sind drei Söhne hervorgegangen, namens Sammy, Dani und Chrissy. Und die Familie Schneider war Peter und Esther, Peter und Ursula Schneider war komplett. Das ist meine Familie, das macht was mit meiner Identität. Ob ich sie mag oder nicht, ob ich sie liebe oder nicht, es macht was mit mir. Ich mag sie und ich liebe sie. Ich heiße David Schneider. In der jüdischen Kultur würde ich David, Sohn des Peters, heißen. Ich glaube, in der wirklich christlichen Kultur würde ich David, Sohn des Peters und der Ursula, Esther, heißen. Warum? Weil ich nicht nur einen Vater habe, sondern auch eine Mutter. Und in meinem Leben waren die Mamas sehr, sehr entscheidend. Ich rede im Plural, weil ich tatsächlich zwei Mamas habe. Das gilt für mich, weil meine erste Mutter eben gestorben ist. Ich bin ein Mann. Wisst ihr noch, bevor der Samenzelle, die Eizelle befruchtet hat, stand fest, dass ich ein Mann sein würde. Da hat niemand darüber philosophiert, nachgedacht, was auch immer. Es geht da nicht um Gefühle, sondern es ist eine Festlegung, eine biologische Festlegung des Schöpfers. Dieser Homo sapiens kommt als Mann auf dieser Welt. Ich bin nicht mehr wert als eine Frau. Ich bin ein Mann. Und du bist eine Frau und du bist nicht mehr wert als ein Mann, sondern es ist ein Teil deiner Identität. Ganz bewusst habe ich mich aber entschieden, eine Frau zu heiraten namens Pia. Eigentlich damals Pia Dennhöfer. Und wir sind eine neue Einheit geworden. Ich heiße David Pia. Vielleicht sagst du, was ist denn das jetzt? Die Bibel sagt, aus zwei werden ein Fleisch. Also wird ein Vater, ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich seinem Weibe anhangen und die beiden werden ein Fleisch werden. Wir haben einen Facebook-Account, David Pia. Was Facebook alles schafft, echt unglaublich, oder? Aber es hat mich zum Nachdenken gedacht und dachte, ja, eigentlich ist dieser Name stimmt, denn wir haben bewusst diese Entscheidung getroffen, das Leben miteinander zu teilen. Und es gibt keinen Menschen auf dieser Erde, der so einen großen Einfluss auf mich hat wie meine Frau. Ob ich es will oder nicht, so ist es einfach. Ich bin diesen Lebensbund eingegangen. Sie prägt mich, sie verändert mich und ich hoffentlich auch sie. Wir sind gemeinsam eine Einheit. Amen. Und Gott hat in dieser Einheit uns dann noch Kinder geschenkt. Und ich habe nicht nur Kinder, sondern ich bin Vater von 5 Kindern. Das ist ein Teil meiner Identität. Meine Kinder mögen mich hassen, ich bleibe ihr Vater. Für alle Ewigkeit werde ich Vater sein. Vater sein hat mich verändert. Und wenn ich jetzt meine jungen Kollegen anschaue, die als Singles hier reinkamen, wenig später waren sie verliebt, verlobt, verheiratet und jetzt werden sie Eltern und ich merke, es ist nicht mehr derselbe. Sie denken anders, sie fühlen anders, sie reden anders, sie handeln anders. Warum? Weil ein Teil deiner Identität ist deine Biografie und es verändert sich. Du bist nicht mehr derselbe wie vor 10 Jahren. Amen. Eigentlich bin ich David Pia mit Julie, Felix, Moritz, Florian und Mai. Natürlich stelle ich mich nicht so vor. Jeder würde sagen, geht's dem gut, ja? Aber wenn ich ganz ehrlich bin, so ticke ich. Wenn es der Julie nicht gut geht, fühle ich mich nicht gut. Wenn es der Mai nicht gut geht, geht's mir nicht gut. Sie sind meine Kinder, sie sind mir anvertraut. Und als Eltern haben wir den Job, ihnen Wurzeln und auch Flügeln zu geben. Und wir sind gerne Eltern. Ich bin Pastor. Ich habe darüber nachgedacht, bin ich das oder ist es mein Job? Aber ich bin zu dem Ergebnis gekommen, in meinem Leben ist es ein Teil meiner Identität. Als 15-Jähriger war ich leidenschaftlich unterwegs fürs Reich Gottes. Ich habe nicht gepredigt, aber ich war genauso beteiligt wie der Prediger. Ich hatte genauso die Sehnsucht, dass das Reich Gottes vorangeht. Es war mein Herz. Es war mein Herz, dass es Menschen gut geht. Und irgendwann werde ich nicht mehr predigen. Dann bin ich 85 Jahre alt und meine Rede ist langsam und ruhig. Aber ich werde immer noch vom Herzen her ein Pastor sein. Die Rolle verändert sich, aber die Berufung eben nicht. Heute bin ich 46 Jahre alt. Ich hatte gerade Geburtstag vor ein paar Wochen, ein paar Tagen. Und da bekommt man nette Grüße oder auch nicht. Danke für alle Grüße. Und jemand sagte, David, Gratulation zum 35. Und ich habe zurückgeschrieben, lieber so und so, ich bin ein stolzer 46-Jähriger. Und das sage ich mit allem Ernst, denn ich glaube, an dieser Stelle laufen manche Leute wund, weil sie nicht erkennen, dass sie heute nicht mehr 20, sondern 40 sind. Dass sie heute nicht mehr 40, sondern 80 sind. Das Leben geht weiter. Und mal ganz ehrlich, jedes Lebensjahr hat dich doch bereichert. Stell dir mal vor, ein Jahr wäre wie auf der Festplatte deines Computers, ein Jahr deines Lebens wäre gelöscht. All die Erfolge, all die Niederlagen, all die Gefühle, all die Beziehungen, all das, was du in diesem Jahr erlebt hast, wäre nicht mehr da. Wer wird sich darüber freuen? Oder eine Dekade? Ich würde sagen, bloß nicht. Also wenn irgendjemand kommt und sagt, willst du wieder 35 Jahre? Ja, bloß nicht, Hilfe. Die letzten 10 Jahre waren so reich. Ich will jedes einzelne Jahr davon gehabt haben. Aber ich darf heute als 46-Jähriger leben. Und wenn du 88 bist, dann bist du reich an Jahren. Dann lebe doch bitte dann als 88-Jähriger. Ich glaube, es ist so wichtig. Jedes Alter, wir kommen gleich zur Aufgabe, jedes Alter hat seine Stärke. Die Stärke der Jugend ist, Veränderungen zu initiieren, groß zu träumen, Dinge zu wagen. Die Stärke von meinem Alter ist Verantwortung zu tragen. Hey, und unsere Schultern sind so breit, die Schultern der Mamas und der Papa und der Papas, du glaubst gar nicht, wie breit sie sind. Und wir tragen unsere Kinder und wir tragen Verantwortung in dieser Gesellschaft. Und irgendwann bist du ganz alt, dann trägst du vielleicht nicht mehr direkt die Verantwortung. Was ist deine Rolle als alte Oma? Wisst ihr, ich hatte und ich habe tolle Omas gehabt. Omas, die so gemütlich waren. Omas, die toll kochen konnten. Wo man nach Hause gegangen ist und man wusste, es wird ein Essen geben, das gibt's nur bei der Oma. Aber es gibt vor allem eine Atmosphäre, die kreiert fast nur die Oma. Hey, es ist was Wunderbares, wenn man alt wird. Was ist die besondere Aufgabe? Du hast Weisheit und du hast Zeit. Und wenn dein Herz bei der jungen Generation ist, dann werden sie kommen und du kannst sie prägen. Amen. Was ist deine Identität? Geht nach Hause und überlegt, wer bist du? Warum ist dieser Punkt mir wichtig? Damit ich mich vorstelle, überhaupt gar nicht. Sondern ich möchte klar machen, dass ich dann rund laufe, wenn ich weiß, wer ich bin. Und dann wund laufe, wenn ich so lebe, als wäre ich ein anderer. Und das erlebe ich auf vielen Ebenen, dass Menschen einfach nicht wissen, wer sie gerade sind. Und dann kommen Schwierigkeiten. Deswegen finde deine Identität in Jesus. Jesus sagt, dass wir eine neue Schöpfung sind in ihm. Das Alte ist vergangen. Ich habe diesen Punkt übersprungen, weil dieser Punkt so ein bisschen outside the box ist. Er ist so grundlegend, aber er trifft genau diesen Punkt, dass ich weiß, ich bin sein Geschöpf. Und ich bin nicht nur sein Geschöpf, sondern ich bin eine neue Kreatur in Jesus. Gott ist mein Vater. Ich bin Bruder von Jesus. Ich bin Miterbe. Ich bin sein Diener. Ich bin sein Botschafter. Das macht ganz viel mit meiner Persönlichkeit. Und wir können jetzt für Geistlichen nur darüber reden oder wir können die andere Seite sehen. Und ich glaube, beides gehört zusammen. Seid ihr bei mir? Beides gehört zusammen. Halleluja. Identität ist so entscheidend. Aufgrund von dieser Identität kommen gelebte Beziehungen. Die Bibel sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Und meint nicht nur Ehe, sondern spricht gegen die Einsamkeit. Und an dieser Stelle, ihr Lieben, lasst euch von nichts trennen von Gemeinschaft. Lasst euch von nichts trennen von Gemeinde. Lasst euch von nichts trennen von Versammlung. Der Mensch braucht ein Gegenüber. Der Mensch braucht Gemeinde. Ich kenne Menschen, die isolieren sich aufgrund von irgendwelchen Fragen, die in dem Moment so wichtig scheinen. Aber ich will dir sagen, sie sind nicht so wichtig. Und sie sind nicht wichtiger, als dass du ein Teil des Leibes bist. Isolier dich nicht. Du gehörst dazu. Es ist nicht gut, dass der Christ alleine ist. Amen. Es ist nicht gut, dass der Mann alleine ist. Gott stellt die Diagnose nicht gut. Einsamkeit nicht gut. Amen. Und dann kommt die Lösung. Ich will ihm Gemeinschaft schenken. Und an der Stelle können wir als Gemeinde ein Teil der Lösung sein. Wir bieten Gemeinschaft. Halleluja. Im Kleinen wie auch im Großen. Und an der Stelle geht Gott noch weiter und schenkt Ehe. Zwei sind besser als ein einziger. Denn wenn sie fallen, so richtet der eine den anderen wieder auf. Es begann damit, dass wir fallen werden. Jetzt bist du gefallen. Wo kommt die Hilfe her? Wo kommt die Hilfe her? Von der Bibel? Von deinem Nächsten? Von deinem Freund? Von deinem Bruder? Von deiner Schwester? Von deinem Vater? Von deinem Sohn? Die Hilfe kommt nicht nur von Gott, sondern die Hilfe kommt von Menschen. Sie kommt auch von Gott, aber sie kommt auch von Menschen, warum? Weil Gott entschieden hat, durch Menschen zu arbeiten. Halleluja. fällt einer, da ist ein anderer da, der richtet ihn wieder auf. Und ich denke, es ist so gut, wenn wir unser Leben definieren und sagen, die Kernbeziehung meines Lebens ist, ich komme von Gott, also ist Gott der Erste, oder? In meinem Leben ist Gott der Erste. Ich bin sein Geschöpf. Noch bevor es die Pia in meinem Leben gab, gab es Gott in meinem Leben. Und wenn wir gestorben sind, wenn sie vor mir oder ich, dann gibt es immer noch Gott in unserem Leben. Gott ist die Basis unseres Lebens. Und dann kommen diese menschlichen Beziehungen und jeder Einzelne ist so wertvoll. Dann kommen meine Eltern. Und ihr Lieben, meine Eltern sind mir nicht wichtig, weil ich sie gerade feier oder gerade nicht feier, sondern sie sind meine Eltern, sie sind mir geschenkt. Und die Bibel nimmt es sehr ernst. Du hast Verantwortung für deine Eltern. Wusstest du das? Du bist verantwortlich für sie. Genauso wie du Verantwortung hast für deine Kinder. Leb in diesen Beziehungen. Und lebe vor allem auch wenn du verheiratet bist, in dieser Beziehung. Buchstabiere es unbedingt. In deiner Arbeit. Ich habe vorhin gesagt, ich bin Pastor. Ich wollte eigentlich einige Bilder hier an die Wand zeichnen von meinen Teams. Denn ich bin unglaublich gesegnet und mit unglaublich tollen Menschen unterwegs. Ich glaube, ein Bild haben wir. Das trifft nicht das ganze Team, nicht das halbe Team. Wenn ihr es habt, gerne an die Wand. Das sind Menschen, die Gott in mein Leben hineingestellt hat, mit dem ich unterwegs sein darf. Das tut mir gut, nicht alleine unterwegs zu sein, sondern mit anderen Menschen unterwegs zu sein. Mit einem Tommy, mit einem Sam, mit einem Johannes, mit einem Austin, mit einem Simon, mit allen anderen. Und nicht nur ein Team, sondern verschiedene Teams. Stell dir mal vor, du gehst in die Arbeit und du wirst jeden Tag gepiesackt und schikaniert. Macht das was mit deiner Seele? Ich glaube ja. Stell dir mal vor, du gehst zur Arbeit und dein Chef glaubt an dich und mag dich und fördert dich, setzt dich frei, gibt dir eine Spielwiese, wo du aufblühen kannst. Wir merken, unser Umfeld macht was mit unserer Seele oder nicht. Stell dir mal vor, du gehst in eine Gemeinde, wo du sagst, meine Sehnsucht ist, gemeinsam mit meinen Freunden, gemeinsam mit meinen Geschwistern Gott anzubeten. Und du kämpfst dich nicht nur in den Gottesdienst, sondern du fühlst dich wohl, weil du weißt, dass Menschen mit dir das Leben teilen wollen. Das macht doch was mit dir. Und an dieser Stelle dürfen wir immer wieder neu für Heilung sorgen. Stell dir mal vor, als Schüler gehst du in die Schule und es ist alles so schwierig. Und das ist leider die Realität für manche Kinder hier. Dann sind wir als Eltern umso mehr gefragt oder als Gemeinde umso mehr gefragt, ein Haus der Heilung zu sein. Wo Kinder angenommen sind, Kinder sich geliebt wissen, Kinder wissen, egal, hier an diesem Ort hat man mich gern. Beziehung. Und aus der Beziehung kommt die letzte Ebene, die konkrete Aufgabe. Elia wurde krank, weil er keine konkrete Aufgabe mehr hatte. Wir lesen in der Bibel immer wieder neu, wie diese Aufgabe, die Gott uns gegeben hat, und Gott hat uns nicht nur für sich geschaffen, sondern hat uns den Menschen eine ganz konkrete Aufgabe geschenkt, wie dieses Nicht-Erfüllen der Aufgabe nicht gut ist. Und ich will dir sagen, wenn du Pastor bist, vielleicht wirst du irgendwann mal nicht predigen, aber deine Aufgabe hast du nicht verloren. Du kannst immer noch Menschen segnen, du kannst immer noch Menschen ermutigen, du kannst immer noch Menschen fördern, du kannst immer noch in Fürbitte gehen, oder? Und ich weiß nicht, was dein Beruf ist, ganz viel kannst du immer noch tun. Die Art und Weise, wie wir es leben, mag sich verändern und wird sich und muss sich verändern, aber immer noch können wir in dieser Aufgabe vorangehen. Junge Männer strauchen und fallen, aber die auf den Herrn harren, bekommen neue Kraft. Ich schließe. Die neue Kraft, die kommt von Gott. Und wie diese Kraft kommt, werden wir nächsten Sonntag sehen. Aber dass sie kommt, ich habe so sehr betont, zum Leben gehört Fallen dazu, zum Leben gehört Müdigkeit dazu. Und die andere Seite will ich genauso laut nächste Woche betonen und jetzt einfach gesagt haben, dass ihr rausgeht und sagt, okay, da kommt noch was. Es kommt eine neue Kraft von Gott. Das ist eine Verheißung. Die auf den Herrn harren, die auf den Herrn hoffen, bekommen neue Kraft. Da ist ein Elia im Burnout. Der kann nicht mehr. Und dann begegnet er Gott und Gott gibt ihm Schlaf und Gott gibt ihm Trinken und Essen. Und dann läuft dieser Kerl 40 Tage lang. Bist du schon mal 40 Tage gerannt? Tag und Nacht, gezielt, fokussiert. Ich begegne meinem Gott. Da wartet jemand, der mich liebt. Da wartet jemand, der mich kennt. Da wartet jemand, der in meinem Leben der Allerwichtigste ist. Er wusste, ich begegne Gott. Der hatte schon eine Gottesbegegnung vor der Gottesbegegnung. Und dann kommt die Gottesbegegnung und er bekommt eine neue Aufgabe. Egal, wen du anschaust in der Bibel, dort, wo Menschen in ihrer Schwachheit zu Gott gekommen sind, in ihrer Not zu Gott gekommen sind, in ihrer Einsamkeit zu Gott gekommen, haben sie erlebt, da ist neue Kraft. Und das will ich dir zusprechen. Es gibt neue Kraft bei Gott, denn er ist unermüdlich. Rufe mich an in der Stunde der Not. So werde ich meine Ohren auf Taubschau schalten. Rufe mich an in der Stunde der Not, so werde ich dir vorhalten all deine Fehler. Rufe mich an in der Stunde der Not, so will ich hören, dich erhören und dich erretten. Und du sollst mich preisen. Gemeinde ist heilende Gemeinde. Egal, ob du immer gesund bist, dann erlebst du eine fortwährende Heilung. Das ist die Realität. Immer wieder Neuheilung. Oder ob du in deinem Leben so Kanten und Brüche hast, wo du wirklich am Boden bist, wo jemand kommt, wie der barmherzige Samariter, der sagt, hey, ich bring dich zum Arzt. Auch das gehört zum Leben dazu. Und wir wollen nicht richten, sagen, der hat es gut geschafft und der nicht. Überhaupt gar nicht. Ziel ist immer Heilung. Ziel ist Gesundheit. Und am Ende ist das Ziel ewiges Leben. Denn was nütze es dem Menschen, wenn er die ganze Zeit seines Lebens gesund wäre und er würde Schaden nehmen an seiner Seele? Was nützt es, wenn du das beste Nervenkostüm hast, wenn dich nichts umhaut, wenn alle lieb sind zu dir und du am Ende Jesus nicht hast? Dann hast du gar nichts, oder? Aber Jesus bietet dir beides an. Und die auf den Herrn harren, bekommen neue Kraft. Ich würde mich freuen, wenn wir gemeinsam kurz vor Gott stehen. Und ich habe dir eine Frage mitgebracht, über diese Frage habe ich die ganze Zeit geredet. Wer bist du? Und ich lade dich ein, gesund zu laufen in deinem Leben, rund zu laufen in deinem Leben, indem du von Gott diese Frage und auch in der Gegenwart Gottes diese Frage beantwortest. Ich bin ein Geschöpf. Ich bin sein Geschöpf. Ich bin ein neues Geschöpf. Ich bin sein Kind. Ich bin Kind. Ich bin Single oder verheiratet. Wenn du verheiratet bist, wenn du Single bist, dann hast du Freunde in deinem Leben. Ich bin Freund, Freundin von vielen Menschen. Wenn du verheiratet bist, dann bist du verheiratet, hast diesen Bund der Ehe eingegangen. Vielleicht seid ihr Eltern, dann seid ihr Eltern gemeinsam. Vielleicht seid ihr schon Großeltern. Dann gibt es etwas in deinem Leben, dein Beruf, der ein Teil deiner Identität geworden ist. Du bist nicht nur Arzt im Sinne von, du gehst arbeiten, sondern du bist Arzt. Das ist ein Teil deiner Persönlichkeit geworden. Das ist auch von Gott. Halleluja. Lebe als Arzt, segne Menschen, heile Menschen. Und wenn man dir alles nimmt, dann gibt es eine Ebene, die kann man dir nicht nehmen. Und das ist die Ebene des Geistes. Das ist die Ebene, dass du Kind Gottes sein darfst. Vielleicht bist du verwirrt, irritiert in deinem Leben. Etwas darfst du wissen, du gehörst zu Gott. Er ist dein Schöpfer, er ist dein Retter. Amen. So, jetzt die Frage. Wer möchte in seiner Identität leben? Und wenn du sagst, hey, das will ich. Das, wer ich bin, so will ich leben. Dann darfst du jetzt mal deine Hand heben, weil es letztendlich eine geistliche Entscheidung ist, derjenige zu sein und in der Berufung zu leben, die Gott für dein Leben hat. Du bekehrst dich nicht zu Gott, sondern du bekehrst dich zu den Wegen Gottes, zum Plan Gottes, und dieser Plan für dein Leben ist gut. Danke, Jesus. Amen.